Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Trommelwirbel. Denn heute habe ich Timo Lehne bei mir zu Gast. Und im Vorbriefing hat er mir gesagt, dass er nicht allzu viel über die Vergangenheit sprechen möchte, sondern über die Zukunft. Du wirst also heute erfahren, wie die Zukunft des Staffing aussieht. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Timo Lehne ist CEO von S3 und somit einer von zwei deutschen Vertrieblern, die es an die Spitze eines internationalen Staffing-Konzerns geschafft haben. Das muss man einfach mal so stehen lassen. Nein. Seine Karriere bei S3 begann mit einer Niederlage, denn ich habe mir erzählen lassen, dass Timo sich ursprünglich bei Huxley Associates, was eine Marke der S3-Gruppe ist, beworben hat und ihm da abgesagt wurde. So ging alles los. Dann hat er sich bei Progressive beworben, da hat es dann anscheinend irgendwie besser funktioniert und dort hat er 2006 in München angefangen. Und von da ging es steil nach oben. Eine Kollegin hat mir gesagt, er war der Einzige, der richtig Freelancing mit seiner Kollegin verstanden hat und die eine super Vertriebsperformance abgelegt haben, was dazu geführt hat, dass er 2007 Manager wurde, 2009 den Standort Düsseldorf übernommen hat, 2013 Geschäftsführer wurde, 2017 MD von Deutschland und seit April 2022 ist er Chief Executive Officer von S3 Global. Das ist eine Hammerkarriere, würde ich sagen, oder? Applaus an dieser Stelle. Hast du gut gemacht. Timo und S3 sind übrigens Gründungsmitglied von ABSCO Deutschland und damit von der ersten Stunde ein großer Supporter. Danke an dieser Stelle, lieber Timo, dass du uns unterstützt hast. Und Timo ist Vater von 4 Kindern und ist gerade von SIA, Staffing Industry Analyst, zum 100 Most Influential Staffing Leader gewählt worden. Es gibt also einiges in deinem Leben zu tun. Ich verfolge fleißig, was Timo und S3 im Internet zu posten, denn S3 hat sich aufgemacht, zum Technologieführer in der Staffing-Welt zu werden. Und immer wenn ich mit den Direktoren von S3 in Deutschland spreche, machen die eine große Geheimniskrämerei daraus. Und ich hoffe, heute von dir, Timo, ein paar Insights zu bekommen, was ihr vorhabt und wie ihr unsere Branche disruptieren wollt. Ich habe schon mal einen Podcast mit Marc Nissen bei Simone Straub gemacht, wo ich ein Weckruf zur Technologisierung der Staffing-Branche aufgerufen habe, weil ich finde, da sind wir in Deutschland total hinterher. Und ich glaube, da habe ich mit Timo einen Partner in Crime gefunden und wir werden heute definitiv nochmal über den Hype-Zyklus reden. Ja, den Fakt, dass technologische Innovationen am Anfang überschätzt, aber langfristig unterschätzt werden. Und ich glaube, das rollt gerade auf unsere Branche zu. Aber ich will eigentlich gar nicht so lange reden, weil mit so einem interessanten Gast möchte ich den Timo reden lassen. Herzlich willkommen bei Recruitment on the Road.
Ja, vielen Dank, André. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Bin gespannt, was kommt.
Nur Schönes. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Frage durch. Ja. Ich habe ja gesagt, Huxley 2006, erzähl, wie du in die Branche gekommen bist. Was hat dich da motiviert?
Du, ich glaube, wie fast alle hat man das so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe damals studiert im Ausland.
Niederlande, gell?
Ja, in der Niederlande. Mhm. War aber auch recht viel unterwegs. War in Amerika eine Zeit lang, war in Irland und habe dann meine Bachelorarbeit damals bei Chrysler, also Mercedes-Benz, geschrieben. Mhm. Und die hat mir auch ein Angebot gemacht, dass ich dort anfange. Das habe ich dann abgelehnt, zum Entsetzen meiner Eltern. Wie kannst du nicht beim deutschen großen Automobilbauer anfangen und Großkonzern, sicher Job und alles? Weil ich wollte einfach ein Unternehmen anfangen, was ein bisschen mittelgroß ist, wo ich eine Chance habe, auch einen guten Karriereweg zu machen, wo ich eine Chance habe, auch irgendwie Einfluss zu nehmen und bin dann wirklich eher durch Zufall über diese Branche gestolpert. Mein erstes Interview hatte ich mit Huxley Associates damals, Teil der S3-Gruppe oder S3-Gruppe, und die haben mich echt heiß gemacht. Die haben mir wirklich das einfach mal alles aufgezeigt, was da möglich ist und wie die arbeiten. Das war noch damals in Amsterdam. Das heißt, ich hätte eigentlich von Amsterdam aus den deutschen Markt bearbeiten sollen, bis man dann nach Deutschland rüberzieht. Und war dann wirklich sehr, sehr enttäuscht, als ich dann abgelehnt wurde. Hatte mich aber parallel schon mal bei anderen dann auch noch beworben, weil ich dachte, komm, da gibt's ja noch ein paar mehr in der Branche. Und da waren auch ein paar Mitbewerber von S3 bei, aber auch unter anderem die andere Tochter von S3, und zwar Progressive. Und dort wurde ich genommen, ehrlich gesagt, so ziemlich genau vor allem vor 20 Jahren. Weil ich habe im Januar 2005 angefangen. Das heißt, ich bin irgendwie im Dezember dahin gefahren, nach München damals, habe mir das alles angehört und war wirklich froh, als ich da den Job bekommen habe und dann ging's los.
Hammer, Hammer Geschichte. Und jetzt bist du, dann hast du gesagt, fast 20 Jahre unterwegs und hast es, ich habe es in der Anmoderation gesagt, als einer der wenigen deutschen Vertriebler in einem internationalen Konzern geschafft. Erzähl mal, wie die 20 Jahre waren. Was waren da für dich die wichtigen Milestones?
Ich meine, du hast ja schon einige Etappen da von der Karriere mal aufgezeigt. Erstmal muss man sagen, vorab, klar, auf dem Blatt Papier sieht das aus wie eine Wahnsinnskarriere und war auch eine tolle Zeit. Trotzdem, und das sage ich auch mal unseren Mitarbeitern, man darf nicht vergessen, es gab unheimlich viele Höhen und Tiefen, unheimlich viele Momente, wo man einfach selber überlegt hat, ist das überhaupt das Richtige, diese Branche, diese Firma, wo man sich selber gezweifelt hat. Aber ja, im Endeffekt, und ich glaube, das gehört einfach zum Leben und auch vor allem zum Berufsleben dazu, einfach sich auch mal durchzubeißen. Ich bin keiner, der gerne vor Herausforderungen scheut und geht auch eher lieber mit dem Kopf manchmal ein bisschen durch die Wand. Bin im Endeffekt, ich weiß gar nicht, es sind jetzt 20 Jahre, es fühlt sich manchmal ein bisschen kürzer an, aber bin halt wirklich von Position zu Position gekommen, habe, glaube ich, auch in vielen Bereichen einen guten Job gemacht. Als ich damals das Team geführt habe hier in München, wurde ich dann gefragt, hey, hast du nicht Bock, einen Standort aufzubauen? Da hieß es noch, ob Hamburg oder Düsseldorf, und habe ich einfach gesagt, nö, warum denn? Ich bin auch in München, mir geht's gut so. Ich habe hier, weiß nicht, 20 Leute oder was waren das. Es lief wunderbar und die haben mich wirklich bearbeitet und bearbeitet, bis dann der Punkt da war, wo ich dachte, okay, ja, komm, ich mach's. Ja, und dann sind wir mit, ich glaube, 8, 9 Leuten nach Düsseldorf marschiert, haben Düsseldorf aufgebaut. Düsseldorf ist bei weitem der größte Standort für S3 weltweit. Also ja, es war wirklich, ist ein Riesenstandort für uns.
Wie viele Mitarbeiter sitzen da?
Um die 240 Leute sitzen da. Und das war natürlich eine gute Entscheidung, aber habe ich alles richtig gemacht? Nee, da waren unheimlich viele Leute dabei, mit denen, und die Gott sei Dank auch zum großen Teil immer noch alle da sind, die wirklich diese Journey mit mir gegangen sind, die uns und mir geholfen haben, einfach auch diesen Weg zu gehen. Und basierend darauf bin ich ja dann Contract-Chef geworden. Das war eigentlich, ich will nicht sagen recht klar, aber ich war schon immer Contract. Ich habe mit dem größten Standort damals, wir haben wirklich gut funktioniert als Team. Ich hatte eine super Succession, das ist ja auch immer wichtig. Du kannst dich ja nicht in so einem organisch wachsenden Unternehmen nach oben bewegen, wenn du nicht einfach gute Leute hast, die auch dann im Endeffekt diesen nächsten Schritt machen können und auch Rollen und auch Aufgaben übernehmen können. Und ja, dann bis 2017 das Contract-Geschäft geführt. Da haben wir damals mit A&Ü ja auch angefangen. Das waren so die ersten Schritte. Da habe ich immer noch meine grauen Haare von, weil es einfach doch ein bisschen komplexer war.
Das ging uns genauso.
Ja, und dann kam halt der Anruf und die Frage, will ich halt die Gesamtregion machen, 2017. Ich hatte natürlich auch Glück, wie es immer dazu gehört. In der Karriere musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Du musst mal und mal noch dafür sorgen, dass auch Leute dich auf dem Schirm haben, dass die Leute wissen, dass du bereit bist für mehr, dass du aber auch bereit bist, irgendwo auch Leistung zu zeigen. Und da hatte ich einfach ein paar glückliche Momente. Und als dann natürlich der Anruf 2022 kam, ob ich die Rolle als CEO übernehmen will, da war ich schon ein bisschen baff, weil, wie du schon sagtest, zu dem Zeitpunkt gab es nicht einen in der ganzen Branche, der irgendwie aus Kontinentaleuropa irgendwie eine große Rolle gemacht. Das waren eigentlich alles Amerikaner oder Engländer.
Oder Holländer,
genau. Nee, das war eine Ehre. Das war wirklich, da habe ich auch nicht eine Sekunde gezögert. Das war sofort klar, dass ich das machen will.
Nicht deine Frau gefragt, sondern direkt?
Die haben gesagt, natürlich, geht es erstmal zurück. Und fairerweise haben mich erstmal gefragt, machst du das interimsmäßig? Was ich nicht so ganz durchdacht hatte, weil wäre das in die Hose gegangen, hätte ich eigentlich gehen müssen.
Ja.
Weil wenn du sowas 4, 5 Monate machst und irgendwann kommt, ja, war ein Risk. Aber da, so ticke ich halt immer wieder. Das wirst du auch sehen, wenn wir nachher noch ein bisschen sprechen. Aber ich nehme lieber ein bisschen mehr den Risky-Weg, weil ich einfach auch glaube, dass der ist mit dem nicht nur größeren Return, aber auch mit dem meisten Spaß. Ich habe dann Gott sei Dank, die haben nochmal ein Assessment gemacht. Die haben wirklich nochmal viele Leute von der Industrie als potenzielle Kandidaten interviewt. Ich weiß nicht wen, aber auch intern noch 1, 2. Und haben mir dann den Zuschlag gegeben im April, Mai 2022. Und das war natürlich sehr schön. Also seitdem sind wir viel am Rödeln, viel unterwegs natürlich. Das bringt so eine Rolle mit sich. Aber du, ich sag das auch immer zu meinen Mitarbeitern. Ich bin seit 20 Jahren da. Ich bin 42 Jahre alt. Ist ja nicht so, dass der Titel, ja klar, der Titel ist irgendwas Besonderes. Aber wir sind immer noch ein relativ mittelgroßes Unternehmen. Ich weiß genau, was die Leute bei uns im Unternehmen und auch in der Branche gemacht haben, weil ich es bis vor kurzem selber gemacht habe. Deswegen glaube ich, darf man sich da nicht so überschätzen und wichtig fühlen, sondern das Wichtigste ist sowieso, dass das Team insgesamt gut aufgestellt ist, dass die Firma weiß, in welche Richtung wir gehen wollen und man dann einfach marschiert. Und da ist eigentlich dann auch egal, ob man CEO ist oder nicht oder was auch immer, da will ich mich gar nicht zu groß aufspielen.
Erzähl nochmal, Timo, ich glaube, ein deutscher Recruiter, der jetzt den Podcast zuhört, der kann sich das nicht vorstellen, wie es ist, ein CEO eines börsennotierten Unternehmens zu sein. Shareholder, Value, Investitionsfonds, die wollen alle Performance sehen. Unser einer denkt, die sehen nicht die Person dahinter, weil wir sind ja personengetriebenes Industrie, ja, ohne unsere Mitarbeitenden sind wir ja eigentlich nichts wert. Wie ist das? Erzähl mal ein bisschen aus dem Alltag, da auf London, High Street vor Investoren zu reden.
Also ich will erstmal sagen, viele fragen immer so, wie hat der Job sich verändert? Und man muss sagen, der Job, eine Region zu führen oder ein Büro zu führen, zu dem, oder auch eben ein Land zu führen, was ich ja vorher natürlich gemacht habe mit der Dachregion, zu dem, was ich jetzt mache, ist eigentlich komplett anders. Mhm. Also hat eigentlich recht wenig noch damit zu tun. Weil du, und das wurde mir auch so schon mitgegeben, aber ist dann wirklich auch eingetreten, du wirst eigentlich so aufgesaugt von diesem ganzen PSC-Thema, von dem ganzen Berater-Advisor, die du an deiner Seite
hast.
Kannst
du sagen, was PSC bedeutet?
Sorry, ja, also da ist ja die AG, also die ist die englische AG im Endeffekt. Ja. Public Limited Company, genau. Und wenn du einfach da drin bist, dann arbeitest du einfach in so einem Rat, wo du natürlich auch in England, man darf es nicht ganz überschätzen, aber es ist trotzdem der Fall, du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Du bist in der Zeitung, es wird darauf geguckt, die Medien greifen natürlich sofort Themen auf. Wenn eine gelistete, also eine börsennotierte Firma in England, wenn es denen gut geht, schlecht geht, wenn bei uns toi, 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 nicht passiert, soll auch nicht passieren, aber irgendwelche Skandale wären etc. Das heißt, du hast eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne in der gesamten Öffentlichkeit, vor allen Dingen von der Medienlandschaft, und die ist natürlich auch in England nicht zimperlich. Da muss man schon drauf achten.
Also mal ein anderer Schnack wie bei uns in Deutschland.
Ja. Komplett. Und was man auch dazu sagen muss, und das kriegt man hier in Deutschland mal immer auch nicht mit, das hat man auch nicht, auch glaube ich nicht in Frankfurt so, London ist halt ein richtiges Finanzzentrum. Mhm. Eines der wirklich wenigen großen Finanzzentren, mhm, wo wirklich viel Geld ist.
Ja.
Und bei uns ist so, unsere Investoren sind komplett durch die Bank weg riesige Institutional Investors, ob das jetzt
Pensionsfonds,
ob das große Versicherungsfirmen, große Banken sind, die gehören alle dazu. Wir haben keinen Main Stakeholder oder sowas, sondern wir sind wirklich mit, weiß nicht, 80, 90, 100 recht großen Investoren ziemlich breit aufgestellt. Was passiert? Du musst natürlich mit denen eine Relationship haben. Das heißt, ich habe zum Beispiel dieses Jahr allein über 90 Investoren-Meetings gemacht.
Wow.
Was aber eigentlich ganz cool ist, weil auch unser Büro ist mitten in der London City, also wirklich bei den hohen Türmen. Und du gehst wirklich raus und dann marschierst du von Gebäude zu Gebäude und triffst die. Manche machst du auch digital. Wir haben natürlich auch einige Investoren aus Europa raus, also Kontinentaleuropa, aber auch aus Amerika. Die machst du dann, wenn du mal drüben in Amerika bist. Aber das ist halt einfach ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und wir müssen natürlich auch Quartalsupdates geben, Halbjahresupdates geben. Das heißt, darauf wird vorbereitet. Dann sitzt du mit deinen Beratern da und Advisern da und musst durchsprechen, wie ist die Message an den Markt? Und musst natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, was du von dir gibst und was nicht.
Genau, ich werde dich nicht in Detail fragen über deine Quartalsprognose.
Nein.
Wen triffst du da? Fondsmanager oder was ist das für ein
Skill? Das sind Analysten oder Analyst. Das sind halt einfach die, also die Analysten eigentlich eher weniger, aber die sind oft da mit dabei oder halt einfach die wirklichen Investmentmanager, die halt dann die Fonds übersehen. Und viele von denen kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Da wechselt ja auch nicht so viel durch. Also es gibt welche, die ich getroffen habe, die konnten noch sich an die letzten 3, 4 CEOs erinnern bei SV.
Okay, krass.
Also das ist auch wirklich eine Gruppe, die sehr etabliert ist. Da ist jetzt keine große Fluktuation da. Die sind lange und treu bei den Unternehmen und beobachten auch lange so ein Unternehmen. Was es manchmal schön macht, manchmal auch ein bisschen schwerer.
Und hast du das Gefühl gehabt, als du die ersten Gespräche gehabt hast mit deinen Investoren, dass es eine Rolle spielt, dass du aus Deutschland kommst?
Ich glaube, die Investoren waren eher davon überrascht, dass ein relativ junger Kerl vor denen saß,
ja,
den sie so nie vorher auf dem Schirm hatten. Klar, die wussten immer, dass die Dachregion das Zugpferd einfach von der Firma war und auch ist. Aber die wurden natürlich dann noch viel hellhöriger, als wir so nach 6, 9 Monaten denen erzählt haben und langsam die mitgenommen haben, was wir eigentlich mit der Firma vorhaben. Und das war etwas, wo wir einiges an positive Resonanz drauf bekommen haben. Auch ein paar gesagt haben, okay, macht er das jetzt wirklich? Also nach dem Motto.
Ja.
Und also sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, insgesamt haben wir eine gute Relationship mit denen. Wir werden auch ganz gut wahrgenommen. Aber ja, ist ein längerer Kampf, weil natürlich man auch neue Investoren von sich überzeugen muss. Und umso mehr Investoren du eigentlich hast, umso besser ist es auch für dich und auch für die anderen Shareholder.
Ja. Und ich habe das ja mitbekommen, du hast relativ schnell, glaube ich, 6 oder 7 Länder geschlossen gehabt, oder? Das war dann erstmal ein Paukenschlag für die Investoren.
Ja, genau. Das war ja für Investoren, auch sicherlich für die Gruppe, aber auch, glaube ich, am Markt ein bisschen, weil das war natürlich in der Top-Zeit, wo die Branche richtig gut lief. Und
ja,
das war eigentlich eine der ersten Amtshandlungen, weil wir uns wirklich unser Portfolio angeguckt haben und gesagt haben, okay, wo wollen wir eigentlich in Zukunft sein? Schön, dass wir waren damals in 17 Ländern, jetzt sind wir in 11 Ländern. Und wir haben uns wirklich, ich bin sehr faktenorientiert, sehr datenorientiert, wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, um, ich will nicht sagen, eine Wette abzulegen, aber zu sagen, okay, in welchen Ländern glauben wir wirklich mit dem Skill, mit dem Know-how, mit der Fokussierung, die wir als Firma haben, können wir wirklich groß werden. Und das waren dann die 11 Länder, in denen wir jetzt sind. War natürlich eine schwere Entscheidung, weil auch immer natürlich Menschen dranhängen und Personen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Fokus auch in dem Bereich nicht nur im normalen Recruitment, sondern auch auf einer Konzernebene unheimlich wichtig ist.
Aber das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, Timo. In einer relativen Hightime, also wir hatten ja wirklich zwei tolle Jahre, wo auch in den Standorten, die ihr da geschlossen habt oder Ländern, wahrscheinlich die gut performant waren, ein Land zu schließen, das ist schon, was würde Oliver Kahn dazu sagen? Da muss man schon Eier haben, oder?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen antizyklisch arbeiten. Ja? Mhm. Wenn es gut läuft, das machen fast alle immer, ruhen sie sich aus und feiern. Und ich glaube, als es richtig gut lief, haben wir eine gute Entscheidung getroffen, weil so normalerweise machst du sowas, wenn es schlecht läuft.
Ja.
Und ohne dass ich weiß, was jetzt der Markt den Konkurrenten machen. Aber ich glaube, da sind sicherlich viele momentan dabei, die überlegen, hey, sind wir in den richtigen Ländern, in den richtigen Produkten etc.
Die Arbeit, das jetzt, was wir vor zwei Jahren gemacht
haben. Genau, die Arbeit haben wir in der Boomzeit gemacht und den guten Moment, wo wir auch einfach Luft für sowas hatten, auch Geld, kostet ja auch Geld, wo wir dann diese Entscheidung getroffen haben. Und die Zeit, wo jetzt es nicht so gut läuft, sind wir halt Gott sei Dank auch mit damit immer noch beschäftigt, einfach weiterhin unser Unternehmen zu transformieren, zu verändern und haben das halt auch schon in der guten Zeit angefangen und nicht erst jetzt, wenn man im Endeffekt weiß, okay, die Umsätze sind vielleicht ein bisschen weicher, ein bisschen weniger gut als noch vor zwei, drei Jahren.
Ja, also über das Thema Technologisierung, das packe ich jetzt nochmal, weil das ist ja sicherlich auch ein großer Schritt deiner jetzigen Rolle, Geld zu investieren in einen Bereich, der euch zukunftsfähig machen soll. Aber das packen wir jetzt nochmal. Lass uns nochmal zwei, drei Fragen zu deiner Person stellen, bevor wir dann auf die Technologisierung eingehen. Nochmal ganz schnell, Timo, erzähl nochmal von deinen High- und Downlights. Vielleicht ein Punkt, die herausstechen in deiner Karriere jeweils.
Ich sag mal so, es ist natürlich recht schwierig, rückblickend, wenn man mal auf den Lebenslauf guckt und den Werdegang zu sagen, ey, gab es da riesen Downlights? So. Nee, nicht diese riesigen Dinger, die einfach vielleicht andere erlebt hatten, weil es irgendwie immer für mich diesen nächsten Schritt gab, immer weiter bergauf und immer besser, immer höher. Aber was ich vorhin schon sagte, ist, das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, man darf nie unterschätzen, da hat so viele Momente gehabt, wo ich um einer gekündigt hätte, wo ich wirklich Zweifel hatte, wo ich nicht ganz wusste, wo ich vielleicht auch stehe, was plant die Firma mit mir, ja oder nein, was sind die nächsten Schritte. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige im Leben, und das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, es geht unheimlich viel um die Mindset, um das Mindset und um diese Dur-Mentalität so.
Okay, Dur habe ich verstanden, aber ja, hast du dann immer selbst gemacht oder hast du jemanden gehabt, mit dem du auch als Bearing-Partner dich reflektieren konntest?
Also ich habe erstmal immer schon eine gute Beziehung zu all meinen Kollegen, auch Vorgesetzten irgendwie versucht aufzubauen und zu haben und ich habe immer von meinen Mitarbeitern, lerne auch von meinen Mitarbeitern, lerne von meinen Kollegen, habe auch natürlich viel auch von meinen Vorgesetzten gelernt.
Ja.
Ob das gute Vorgesetzte waren oder schlechte, ist ja völlig egal. Ich habe gelernt.
Ja.
Das war eigentlich immer das Wichtige.
Meistens lernt man von den Schlechten mehr als von den Guten, gell?
Absolut, ja, und ich glaube, man lernt nie im Leben aus, aber ich glaube, so rein von der Mindset-Seite her, was immer wichtig ist, ist eine gewisse Art von Consistency, dass man auf jeden Fall auch einen Fokus hat, was man wirklich im Leben erreichen will. Das kennen ein paar von uns, weil ich das schon öfters mal erzählt habe, aber meine Frau und ich machen zum Beispiel jedes Jahr so eine Art von Zielsetzungsliste fürs nächste Jahr.
Mhm.
Das machen wir seit 14, 15 Jahren.
Mhm.
Und das ist nicht, dass wir die akkurat durcharbeiten und jeden Tag am Kühlschrank hängen haben. Aber wir setzen uns immer wieder auch zusammen und schauen, okay, wie war denn eigentlich dieses Jahr? Ja, haben wir schon viel erreicht? Ja, nein, sind wir auf einem guten Weg? Haben wir das geschafft, was wir uns auch vorgenommen haben? Und manchmal ändern sich natürlich auch die Ziele. Aber ich glaube, dieser Fokus ist entscheidend. Und das Letzte ist einfach auch diesen Willen im Leben hart zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr versuche, meinen Kindern mitzugeben.
Mhm.
Mir kann keiner ein Beispiel nennen, ob das in der Musikbranche ist, ob das im Sport ist oder welche Hobbys man hat im Leben oder im Berufsleben, wo Leute wirklich viel Erfolg hatten und nicht hart dafür gearbeitet haben.
Fleisch schlägt Talent, gell?
Das ist einfach so.
Ja.
Und das ist eine Tugend, die ist bei mir sehr, sehr tief drin, die ist bei meiner Frau sehr tief drin, die versuchen wir unseren Kindern mitzugeben und ich glaube, dass die auch ein Unterschied ist, warum ich in meinem Leben bisher, Klopf aufs Holz, vielleicht ein bisschen mehr Glück hatte, vielleicht ein bisschen einen anderen Karriereweg eingeschlagen habe als andere.
Ja. Kleiner Exkurs.
Ja.
Ich habe ja sehr viel mit Engländern zusammengearbeitet.
Ja.
Und dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, eure Zielsetzungsliste, das ist für mich ein typisch deutsches Attribut, eine Liste zu schreiben, aber das dann auch Follow-up zu machen, zu gucken, was haben wir wirklich erreicht. Und ich habe bei meinen englischen Firmen, wo ich gearbeitet habe, oft gesehen, dass man gerne Listen macht und ambitionierte Ziele hat, aber sehr wenig dann zurückguckt und sagt, war das überhaupt sinnig oder unsinnig, was wir da gemacht haben.
Ja.
Würdest du mir dabei pflichten?
Das würde ich auch so sehen. Ich finde auch damals bei uns bei S3, wir haben unheimlich viel Gutes gemacht und die damaligen Lieder, unter denen ich groß geworden bin, waren unheimlich inspirierend und unheimlich einfach mitreißend. Ja. Ja? Aber waren wir immer strategisch, waren wir immer klar über das, was wir erreichen wollen und haben das auch das verfolgt und nachverfolgt? Glaube ich nicht. Ich glaube, hätten wir das ein bisschen mehr gemacht, wäre S3 noch größer, noch erfolgreicher, als das jetzt vielleicht ist. Aber immer schwierig natürlich, sowas im Nachhinein zu beurteilen.
Du wirst es ja beweisen, jetzt bist du CEO, jetzt wird S3 noch erfolgreicher und noch größer werden.
Werden wir sehen.
Weil jemand nicht nur eine schöne Sales-Geschichte erzählt, sondern auch ein Follow-up dazu macht.
Werden wir sehen, hoffe ich.
Ja, ich hoffe ich auch. Ich drücke dir die Daumen, weil du bist unser Poster-Child eines deutschen Vertrieblers, der international Karriere macht. Gibt's nicht viele. Den Dirk Hahn vielleicht noch der Stelle genannt. Ja, und Goran ist sicherlich auch auf einem guten Weg. Der hat schon regionale, ist jetzt noch nicht Global CEO, aber hat, glaube ich, das Talent, das zu werden.
Ja. Und auch bei Hays gibt es ja noch ein paar andere hinterm Dirk Hahn, die ja auch aus der deutschen Region heraus mittlerweile viele andere Standorte übernommen haben. Also
da, Alexander Heise meinst du?
Genau, gibt es viel gute Arbeit von den Kollegen.
Ja, jetzt haben wir aber alle genannt, gell?
Ja, ein paar fallen uns ein.
Wer wird denn noch einfallen?
Du, ich
muss sie alle in meinen Podcast einladen.
Weiß nicht, können wir nachher besprechen.
Gut, gib mir deine Liste.
Ja.
Lass uns mal schnell weitermachen. Du bist dur, hartnäckig. Das sind deine Top-Eigenschaften, warum du da bist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und ich würde sagen, ich glaube, mein Kopf funktioniert so, dass ich eigentlich immer 3, 4, 5 Jahre versuche, nach vorne zu denken, zu überlegen, wo sollen wir sein, versuche zu antizipieren, was passieren wird, ist nicht immer richtig, aber dann rückwärts plane. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig im Leben, dass man halt einfach, ich glaube, im Englischen sagt man so schön wie start with the end in mind. Mhm. Ja? Und das, glaube ich, ist unheimlich wichtig. Dadurch habe ich auch immer schon einen Horizont über mehrere Jahre gehabt. Also wenn ich damals einen Standort geleitet habe oder eine Region, dann habe ich den Plan für diesen Standort, für die Region, für das Team, für die nächsten mehrere Jahre gemacht und versucht, nicht kurzfristig zu denken.
Tolle Überleitung zu S3. Was steht denn in deiner Liste in 5 Jahren bei S3? Und was sind die Teilziele dorthin?
Also erstmal muss man dazu sagen, vielleicht, ich mache eine Annahme und die ist, glaube ich, mittlerweile um einiges mehr bestätigt als noch vor 2 Jahren, als ich damit angefangen habe, oder fast 3 Jahren. Ich glaube fest daran, dass ich in den nächsten 4, 5, 6, 7, 8 Jahren diese Branche relativ stark verändern wird.
Ja.
Die schreit ja nur danach. Wenn man überlegt, dass eigentlich Recruitment immer noch relativ ähnlich funktioniert heute wie vor 20 Jahren, außer dass du vielleicht ein besseres CRM-System hast, dass du über Teams kommunizierst, dass ein paar Sachen vereinfacht werden. Aber der Grundprozess, die Grundschritte eines Personalberaters sind ja eigentlich fast noch genau die gleichen. Und ich glaube fest daran, seit über 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, dass Technologie, wie gesagt, einiges hier verändern wird. Und als ich angefangen habe 2022 als CEO und als es dann klar war, die wollen mir den Job geben, habe ich eine Gegenforderung gestellt. Ich habe gesagt, ja, ich mache das, Leute. Aber ich will auf jeden Fall euer Commitment haben, dass wir investieren können und dass wir auch den Mut haben, mal ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Und das hat sich dann relativ schnell bestätigt, indem ich vom Aufsichtsrat, war es im Ende H1 2022, eine ziemlich große Summe an Geld zugesprochen bekommen habe. Nicht für mich selber, sondern für S3, und zwar 40 Millionen Euro. Das ist
nicht für dich selbst, Gott sei Dank.
Schade. Nee, aber sondern für S3, das zu investieren, ist bei weitem die größte Investition, die S3 jemals in ihrer fast 40-jährigen Geschichte jetzt gerade tätigt. Und wir haben gesagt, wir würden gerne vor allen Dingen in unsere Technologie und die Prozesse investieren. Und ich habe mir damals dann einiges an externen Beratern angehört, habe gesagt, ey, was würdet ihr machen, wie würdet ihr vorgehen? Mhm. Und wir haben natürlich mit denen einzeln gesprochen und die sagten alle, wir empfehlen euch das, was wir all unseren anderen Kunden empfehlen, aber leider keiner macht. Warum seid ihr nicht so mutig und baut einfach mal von neuem? Weil das Problem, was alle machen, da sehen wir zum Beispiel auch als Personalberater, der ja recht groß in der IT ist, große Konzerne, mittelgroße Konzerne, mittelgroße Unternehmen versuchen immer die Prozesse, die Technik zu reparieren, von dem, was sie haben, weiterzuentwickeln.
Ja.
Aber das ist unheimlich schwer. Oftmals kostet es viel, viel mehr, dauert viel, viel länger.
Und scheitert dann.
Scheitert oftmals oder bringt einfach nicht den gewollten Impact oder Return.
Ja.
So, und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen weißes Blatt Papier und fangen einfach mal von vorne an. Wir haben uns ein paar wirklich erfahrene Leute reingeholt, die weit über dem, wie sagt man so im Englischen, über dem der Punch above our weight. So, die sind eigentlich besser, größer als eigentlich für ein Unternehmen unserer Größe. Mhm. Und Die haben wir uns reingeholt und haben dann die zusammen mit Kollegen aus unserer Firma in den Raum gesteckt und gesagt, so, jetzt denken wir einfach mal, recruiten wir mal ein bisschen anders. Wie würden wir einen Konzern unserer Größe mit der Komplexität, die wir nun mal haben, technisch und von der Prozessseite her eigentlich aufstellen wollen? Mhm. Und dann haben wir das über mehrere Monate erarbeitet. Wir haben uns einen Partner gesucht. Wir haben da Microsoft gefunden. Mhm. Wir machen eigentlich fast alles mit Microsoft-Technologie und auch einen großen Teil mit deren Unterstützung. Und haben dann im August 2022 schon angefangen, dieses Projekt im Endeffekt in die ganze Projektphase reinzugehen. Und haben dann ein Jahr später, 2023 im August, angefangen, diese neue Plattform, die wir auf einer grünen Wiese außerhalb der Firma gebaut haben, auszurollen. Und damit sind wir momentan immer noch beschäftigt.
Wie heißt die Plattform?
Das ist die S3-Plattform. Das ist einfach unser Produkt, was wir mit einem neuen CRM, mit einem neuen ERP-System, Timesheet-System, Portale, neue HR-Systeme.
Also ist nicht irgendwie Lightning oder sowas, sondern komplett für euch from the scratch neu designed?
Nee, so kann man es nicht sagen. Es ist recht viel off the shelf, aber die Kombination macht den Mix. Also wir haben so viel wie möglich off the shelf genommen, aber haben auch einige Produkte selber entwickelt oder selber draufgebaut, aber dann halt immer, dass die halt an Microsoft dran passen.
Ja.
Das heißt, was wir haben erstmal, wenn das Projekt jetzt Ende 2025 fertig ist, haben wir 99,9% aller Systeme und Prozesse, die es bei SV gab, wurden dann ersetzt, was einfach brutal ist. Also von rein.
Den kompletten Lifecycle, also Sales, Recruitment alles. Und Backoffice?
Jeder Mitarbeiter bei S3 wird einen neuen Prozess, ein neues System, wird teilweise auch in Teilen sogar eine neue Aufgabe haben, weil natürlich das auch die Organisationsstruktur natürlich auch noch betrifft.
Ja.
Das heißt, damit haben wir angefangen, ist eigentlich ein völlig verrückter, riesiger Change. Wir sind aber, ich denke, auf einem guten Weg. Wir haben jetzt 80% aller Länder ausgerollt und haben jetzt noch ein gutes Jahr vor uns. Einmal die restlichen, jetzt kommen noch die kleineren Länder, weil wir haben die großen Länder zuerst gemacht, die kleineren Länder auszurollen. Und dann geht es auch schon weiter, wirklich diese Funktionalitäten auszubauen, weil wir machen das in einer sehr agilen und sehr iterative Art. Das bedeutet, dass ich vergleiche das immer wieder, meine Mitarbeiter können das schon nicht mehr hören, aber ich vergleiche das gerne mit dem iPhone. Wir haben im Grunde genommen unseren Mitarbeitern vor 12, 18 Monaten ein iPhone 1 gegeben. Total rudimentär, fast keine Funktionalität, kein App Store drauf. Das war ja damals nicht drauf auf dem iPhone 1.
Ja.
Aber diese Plattform wird halt einfach jede Woche, jeden Monat entwickelt. Wo sind wir jetzt? Vielleicht ein iPhone 4 oder iPhone 5. Aber die Mitarbeiter können sehen, dass wir, und das konnten wir vorher nicht, und das können wir natürlich durch diese sehr integrierte End-to-End-Plattform, können wir einfach Funktionalitäten relativ schnell erweitern. Wir können relativ schnell Prozesse abändern, global in einem Klick, was einfach sehr, sehr, sehr selten ist für große Konzerne, die einfach auf diesen historischen Technologien sitzen, mit diesen verschiedenen Datacentern, was einfach oftmals diese Konzerne einfach unheimlich langsam macht.
Okay.
Deswegen werden ja auch oft große Konzerne leichter disrupted von Startups.
Ja.
Und ich sage nur so viel, ich glaube, wir haben jetzt dann eine Startup-Technologie in einem Großkonzern. Und das, glaube ich, ist ein großer Mehrwert.
Finde ich gut. Ist auch der richtige Schritt. Schnittstellen minimieren, ja, das sind alles Ineffizienzen. Da könnt ihr dann effizienter und effektiver in der Zukunft arbeiten. Aber was konkret verändert sich denn dann für den Recruiter, für die Salesperson in 5 Jahren am Doing? Seid ihr dann automatisiert? Braucht ihr dann nur noch 20% der Workforce, weil 80% ein virtueller Mitarbeiter macht? Oder wie wird das laufen?
Also ganz in die Zukunft kann ich auch nicht schauen. Ich weiß nur, dass wir uns für die Zukunft richtig aufstellen. Das heißt, das, was immer kommt, für uns einfach wieder leichter ist zu implementieren. Aber dass wir natürlich einen hohen Automatisierungsgrad in unsere gesamten End-to-End-Prozess reinbringen, jetzt schon, und der sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wirklich nochmal massiv steigern wird, ist natürlich eines der Hauptziele damit.
Ja.
Das heißt, einmal natürlich von der Backoffice-Seite, aber auch von der Frontoffice-Seite. Auf der Frontoffice-Seite wissen wir, dass einfach die Personalberater unheimlich viel Administration haben, unheimlich viel, ja, auch einfach manuell arbeiten müssen. Es bringt aber auch andere Unterschiede mit. Deswegen, wenn jetzt der Mitarbeiter sitzen wird, der wird sagen, ja, aber wir müssen jetzt trotzdem auch manuell andere Sachen mehr machen, zum Beispiel Daten eintragen.
Ja.
Ja, das ist ein Riesenschwerpunkt für uns, weil Daten sind einfach super, super wichtig für uns.
Ja.
Und wir können auch nur akkurat automatisieren oder auch Themen wie AI gut nutzen, wenn wir gute Datensätze haben. Und da hat sich zum Beispiel das Leben für unsere Berater recht stark verändert.
Seid ihr mehr Haze geworden?
Ja, auf jeden Fall. Weil bei SV konntest du früher einfach.
Ich weiß, das ich habe Top-Vertriebler gehabt, die nie ein System gesehen haben, ja.
Genau, die einfach, ja, oder einfach das einfach nur ins System abgelegt haben und dann wurde es schon irgendwie im Hintergrund geklärt. Und da ist wirklich auch ein recht starker kultureller Change natürlich, der gerade stattfindet.
Ich habe bei Hays, damals hieß das System PVS, da musstest du eintragen, wenn du wenn du nur mit dem Kunden geschnauft hast, hast du es eingetragen.
Ja. Also das ist, ich sag mal so, natürlich in der heutigen Zeit kannst du vieles auch da automatisieren, Calls automatisiert tracken, genau. Kannst Sachen importieren. Dennoch, es bleibt immer dabei, dass der natürlich der Mensch, wer auch immer im Front- oder Backoffice, natürlich eine gewisse Arbeitsleistung erbringen muss, damit diese Daten trotzdem richtig sind oder sie checken muss. Ja. Das können wir einfach nicht wegnehmen. Aber das ist auch meiner Meinung nach etwas, was in der Branche auf jeden Fall auch bei SV komplett übersehen wurde. Weil wenn du in die Softwarebranche gehst, zum Beispiel gehen wir zu Firmen wie Salesforce. Ja. Und ich hatte das gute Glück mal vor vielen Jahren bei Salesforce mal dabei zu sitzen, zu sehen, wie es nutzt Salesforce ihr eigenes Salesforce-System. Also da ist jeder Schritt vorgefertigt. Jeder Schritt ist klar. Es gibt keine offenen Felder, wo du einfach mal was eintragen kannst, ja. Sondern das System leitet wirklich sehr, sehr starr im Endeffekt durch den Prozess durch. Aber natürlich mit dem großen Mehrwert, dass die dafür sehr saubere Daten haben und dann natürlich die Daten auch anders nutzen können.
Aber jetzt hast du mir meine Frage immer noch nicht ganz beantwortet, ja. Timo. Wie sieht denn jetzt die Zukunft des Consultants bei euch in 5 Jahren aus? Wie verändert sich die Arbeitswelt?
Also ich würde mal vielleicht generell ein bisschen sagen, was ich glaube, was in der Branche passieren wird.
Ja, ja, das ist gut. Das ist
vielleicht ein bisschen besser. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein guter Bestandteil der heutigen Arbeit eines Personalberaters digitalisiert und per AI auch übernommen wird.
Wie viel Prozent?
Man sagt, man glaubt, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren wird es locker 40% sein. Mhm. Du hast eben den Satz selber schon gesagt, den ich auch gerne nutze, ist, kurzfristig überschätzen viele, vor allen Dingen die KI, also ja. AI, ja. Aber langfristig unterschätzen sie die.
Genau.
Und bei der AI ist es ja schon so, dass es, und da kann man viele Studien zu lesen, es gibt 3 große AI-Sprünge, die vor uns jetzt anstehen im Vertrieb.
Ja.
Vergiss mal die Personalberatungsbranche, egal wo du im Vertrieb bist.
Ja.
Das ist einmal Augmented Selling, das heißt, das ist das KI im Endeffekt diese Next Best Action dir mitgibt, da sind 99% der Recruiter noch gar nicht.
Nein.
Das heißt, das ist gerade die Phase, über die ja gerade erst alle ein bisschen Excitement und ein bisschen Aufregung reinkommt. Oh, wie spannend das wird. Das nächste ist Assisted Selling. Mhm. Das heißt, dass im Endeffekt dort ein Realtime-KI neben dir sitzt und dir im Endeffekt unterstützend anbietet, was du sagen sollst, wie du mit umgehen sollst. Das ist in Europa ein bisschen schwieriger. Natürlich vor allen Dingen wegen GDPR. Trotzdem wird es dort eine Form von geben. Und das dritte ist Autonomous Selling. Und Autonomous Selling heißt nicht, dass ein Personalberater oder ein Arbeitnehmer komplett irgendwo ersetzt wird, dass aber gewisse Teile des Prozesses mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in ein paar Jahren von einem Bot, von einer KI übernommen werden. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht. Der Aspekt Human to Human, also Mensch zu Mensch, wird damit noch viel wichtiger.
Ja.
Weil es wird die Unternehmen geben, die technologisch mitziehen können, aber die werden alle relativ nah vom Standard her sein.
Ja.
Weil technologisch wird da nicht viel Unterschied sein.
Ja.
Und wir wissen alle, wenn eine KI was übernimmt, dann ist es oftmals besser.
Genau.
Aber der Unterschied dann wirklich am Kunden und am Kandidaten, dieses Menschliche, wie man dann wirklich das Netzwerk baut, wie man den Unterschied macht, der wird umso wichtiger.
Genau. Deshalb habe ich im Podcast mit Mark Nissen von LinkedIn besprochen. Ich sage da immer, die Staffer werden Software Development. Und das hört sich ein bisschen kompliziert an. Aber wenn du an diesem Schritt Autonomous Selling bist, ja, dann geht es darum, dass man den Prozess des Autonomous Selling verkauft. Das heißt, unser Recruitment-Prozess hier vom Bedarfsanalyse über Matching, über Interview, das sieht man ja jetzt schon im Blue-Collar-Bereich, wo die Skills besser vom Computer erfassbar und ersetzbar sind, dass da sehr viel autonomisiert wird. Und am Ende des Tages, meine Zukunftsvision ist, also am Ende des Tages, dass sehr viele Skills, nicht alle, weil es gibt manche Skills, die einfacher vom Computer zu verstehen sind als andere, komplett autonom besetzt werden, Vertragsmanagement und so weiter. Und dass der Personalberater quasi wie heute ein Softwarevertriebler die Software verkauft, aber nicht mehr selbst stark in dem Prozess mit drin hängt.
Und so viel kann ich nur sagen, vieles davon wird für SV keine große Herausforderung sein, weil wir jetzt die Schritte einleiten, um die richtige Plattform dafür zu legen. Und das ist eigentlich das Wichtige.
Wann ist es denn soweit mit Autonomous Selling?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich glaube, wir werden die ersten Bestandteile davon schon in 3, 4 Jahren sehen.
Sind natürlich wahrscheinlich die einigen Zuhörer, die jetzt auch Angst bekommen.
Ja, aber wie ich schon vorher sagte, ich glaube, erstmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, jeder Arbeitsmarkt hat sich immer wieder entwickelt, ja. auch durch die Industrialisierung. Ja. Ich glaube nicht, dass Jobs wegfallen, sondern natürlich werden Jobs sich verändern. Das war ganz normal. Das, was wir damals vor 20 Jahren rekrutiert haben, gibt es teilweise jetzt auch schon nicht mehr. Ja, ja? Rein in der IT, ja. auf der IT-Seite. Das heißt, es ist ein normaler Zyklus und gehört halt auch dazu, dass Mitarbeiter oder einfach ja Menschen sich weiterentwickeln. Und ich finde, das ist auch was Gesundes. Ne? Du willst ja nicht 20, 30 Jahre genau denselben Job machen. Ja. Vielleicht noch einen kurzen letzten Satz. Ich hatte die große Ehre und auch Chance, jetzt zweimal schon den Satya Nadella von Microsoft zu treffen. Letztes Mal jetzt vor 2 Wochen oder 3 Wochen war es, in einer sehr kleinen Runde. Und was Microsoft da einfach schon mitgibt, was wir haben uns mal aufgezeigt, wie die KI sich in den letzten 1,5 Jahren entwickelt hat, also ChatGPT. Und was die vor 1,5 Jahren konnte, was die jetzt kann, es war also absurd. Und ja. die sagen, das würde jetzt exponentiell steigern, besser werden und sich nochmal erhöhen. Ja. Das heißt, ich glaube wirklich daran, das sagte er zum Beispiel, in 2, 3 Jahren werden wir alle persönliche Assistenten auf unserem Telefon haben, die uns zu Themen, Hobbys, coachen, trainieren. Das heißt, der gesamte Arbeitsmarkt ist meiner Meinung nach voller Riesenrevolution und Riesenveränderung in den kommenden 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahren. Das wird uns natürlich betreffen, weil wir andere Skills rekrutieren müssen. Aber es wird natürlich auch nicht an der Branche selber vorbeigehen.
Was soll denn der Personalberater, Personalvermittler heute dann machen, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Sich ein tolles Unternehmen suchen, das den Weg mitgeht, oder kann man auch an seinem eigenen Skillset arbeiten?
Ich glaube, das wird immer wichtiger, natürlich auch beim Unternehmen zu arbeiten, das für diese Zukunft auch vorbereitet ist. Ja. Das, glaube ich, wird ein Riesenunterschied.
Survival of the fittest, gell?
Ja, ich glaube auch, das wird ein riesiger Teil des EVPs auch in Zukunft werden. Aber, und ich muss sagen, sagen wir mal so, das Leben ist Change, ja, es ist Veränderung. Und wir müssen einfach alle realisieren, dass die Veränderung heutzutage mit einer viel höheren Lichtgeschwindigkeit passiert als noch vor 5 oder 10 Jahren. Ja. Und das wird ja nicht weniger. Ja. Das heißt, ich glaube, so sehr auch immer alle sagen, wir lieben Veränderung, ich glaube, man muss sich wirklich darauf einlassen, man muss wirklich auch diesen Fokus haben und diese Awareness haben, dieses Bewusstsein haben, zu sagen, okay, ich muss mich in gewissen Bereichen fortbilden. Das meine ich nicht mit lerne jetzt Coding, sondern lerne mit einer KI umzugehen. Verstehe, was KI alles Gutes für dich tun kann, weil es geht schon darum, nicht, dass die KI einen ultimativ ersetzt, sondern dass die KI einen ja auch um einiges produktiver macht. Total. Und ich glaube, es wird viel darum gehen, das gebe ich auch wiederum meinen Kindern mit, ja, wer kann eine KI am besten nutzen und damit eigentlich seine Stärken multiplizieren.
Ja, und ich weiß nicht, ob es dir so geht, du bist jetzt ein bisschen jünger als ich, aber ich habe so eine natürliche Kontaktangst. Also ich würde sagen, ich beschäftige mich schon aufgrund meines Jobs auch viel damit, aber es ist immer schwer, beim ersten Mal reinzukommen. Ja, ChatGPT das erste Mal zu benutzen, war für mich schwer. Jetzt sagen alle, ich soll Videos aufnehmen. Ist für mich auch extrem schwer, bis man da mal reinkommt. Also ich glaube, das ist das, was man dem Podcast-Hörer mitgeben kann. Seid da offen und experimentiert. Ja. Holt euch einen Coach. Da gibt es ja Coaches mittlerweile auf LinkedIn wie Sand am Meer, die ja dabei helfen, den Weg zu gehen, die ersten Kontaktängste zu nehmen.
Ja, Online-Seminare, Insta, es gibt auch so vieles.
LinkedIn Learning,
ja, um es mal
gesagt zu haben.
Genau.
Ja. Gruß geht raus an Magnissen. So, jetzt sind wir schon voll bei S3 drin. Technologieführerschaft, glaube ich, haben wir abgehandelt. Zukunft der Mitarbeitenden in unserer Branche. Vielleicht erzählst du mir nochmal zum Thema Leadership was, weil ich muss ja in der Retrospektive sagen, auch wenn das die Hays-Mitarbeitenden jetzt wahrscheinlich nicht so gern hören, Gruß geht auch an der Stelle raus. Ich hätte wahrscheinlich lieber bei S3 Karriere gemacht als bei Hays.
Mhm. Kannst du morgen anfangen.
Und zwar. Ja, nee, meine Zeit.
Ich habe einen Vertrag dabei.
Ja, danke. Nee, ich bin jetzt im Verband, da musst du das mit der N klären. Aber ich glaube, S3 hat mehr Entrepreneure ausgebildet, als Hays das hat. Also wenn ich sehe, die Leute, die ausgegründet haben, hat S3 einen besseren Track Record. Ich weiß, das magst du vielleicht nicht, weil du ein Shareholder Value im Hintergrund hast. Aber trotzdem müsst ihr was richtig gemacht haben, Entrepreneure auszubilden.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass wir eine Kultur gebaut haben über die vielen, vielen Jahre hinweg, die wirklich gute Vertriebler ans Licht gebracht hat. Und ich glaube auch, nicht nur Vertriebler, sondern auch unternehmerisches Denken.
Ja.
Aber ja, mag ich das? Nein. Also nee, ich glaube, wir haben wirklich viel über die Jahre verloren an guten Leuten, die wir hätten behalten sollen, wo wir hätten mehr Optionen aufzeigen sollen. Das hätte uns heutzutage stark gemacht. Worum geht's denn jetzt mal rein aus einer S3-Sicht? Natürlich, was haben wir in den letzten Jahren erreicht versus anderen? Ja, ich meine, Hays ist um einiges größer als wir in der Dachregion, obwohl wir der, ich glaube, zweitgrößte hier sind. Aber stell mal vor, wir hätten diese Ausgründung nicht gehabt. Wo wären wir dann?
Ja.
Und das gilt natürlich jetzt auch. Das gehört auch Teil meines Jobs dazu, zu überlegen, wie kriegen wir SRE so positioniert, wie bilden wir unsere Leute auch so aus und wie schaffen wir auch ein Framework, dass die Leute wirklich Lust haben, bei uns zu bleiben und dieses Talent bei uns zu nutzen. Und ich glaube, da haben wir viele gute Schritte gemacht in den letzten Jahren und ich glaube auch, das, was wir jetzt in den nächsten Jahren vor uns haben, wird uns damit auch nochmal helfen, wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal, wirklich einen Unterschied, eine Differenzierung auch so hinzukriegen, dass die Leute das realisieren.
Was denkst du, hat der Dirk besser gemacht mit seiner Mannschaft als ihr?
Ah, du, das kann ich recht leicht sagen. Also erstmal hatten die natürlich schon mit der A10er einen großen Vorsprung. Mhm. Ich weiß noch, als ich angefangen hatte, da war Hayes gerade Hayes in Deutschland, aber da waren die ja schon mit mehreren hundert Leuten hier unterwegs, da waren wir 8. Ja. Ja. Aber die haben es einfach sehr, sehr gut hinbekommen, die Großkunden von Anfang an für sich zu gewinnen. Und ja, ich glaube, da hatten die auch einfach einen Early Mover Advantage, weil sie eigentlich auf einer grünen Wiese zu jedem Konzern gehen konnten und sagen konnten, hey, ich erkläre euch mal, was Personalberatung ist und wir arbeiten jetzt mit euch.
Ja.
Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn Dirk Hahn hier sitzen würde, würde er sagen, haben wir, glaube ich, dieses Mittelstandsgeschäft sehr gut hinbekommen. Mhm. Und ich glaube, wir versuchen so beidseitig einfach momentan diese Bereiche ein bisschen mehr in jedem Unternehmen anzugehen.
Ja, verstehe ich. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, Hayes war arbeitsteiliger unterwegs als S3.
Was heißt ein Arbeitstag?
Ach so, mehr unterteilt. Ja. So, ja, jeder macht so seinen fokussiert, hier 180, 180, ja. RKM, VTS und so weiter und so fort. Und bei S3 habe ich immer das Gefühl gehabt, du hast eher voll gerundete Vertriebler, die viel mehr machen müssen als wir bei Hayes. Wir haben es sehr stark ich habe sehr stark im Prozess gelebt. Ich glaube, Hayes lebt immer noch sehr stark in Deutschland im Prozess. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied gewesen, oder?
Absolut, Riesenvorteil.
Also natürlich ein Vorteil, gerade um Technologisierung, diese Datenbankpflege, Daten ist das Gold der Zukunft. Da hat wahrscheinlich Hayes seit Ascena-Zeiten ihre Hausaufgaben gemacht.
Das glaube ich auch, aber ohne dabei über Hayes zu reden, sondern einfach generell über unsere Kunden oder über Großkonzerne. Da bleibt trotzdem das Problem, dass natürlich aufgrund vieler Länder, teilweise Zukäufen, einfach die Infrastrukturen natürlich sehr, sehr komplex sind.
Ja.
Und das ist einfach ein Riesenproblem für große Konzerne. Ich habe, als ich bei mir angefangen hatte und gesagt hatte, hier, lass uns in die Technik investieren, habe ich mal meine IT-Abteilung gebeten, mal unsere gesamte Infrastruktur auf ein Blatt Papier zu malen. Hm. Das war wie 5 Spinnennetze übereinander.
Ja.
Das war einfach völlig absurd.
Ja.
Und das ist einfach das Problem, was auch übrigens Deutschland hat. Ne? Und ich meine, wir sehen es an der VW, die einfach nicht hinkommt, diese Technik so aufzusetzen, wie eine Tesla das hat.
Ja.
Das ist einfach schwierig.
Das ist schwierig.
Ja.
Jetzt sind wir schon in der Branche angekommen. Ja. Ich habe ja immer sehr viel mit Engländern zusammengearbeitet aufgrund meiner Vita. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, in England und Amerika sieht man mit 7, 8 Jahre Versatz, was in Deutschland passiert. Und ich bin jetzt 3 Jahre im Verbandsvorsitz. Das heißt, davor war ich noch aktiv als Geschäftsführer, habe europäische Rahmenverträge mit Firmen wie RWE verhandelt und habe in England gesehen, dass da 9% Margen verhandelt werden im so Großkundengeschäft. Und das fanden manche Engländer noch gut. Wir finden das katastrophal, erschreckend. Kommt es auch in Deutschland?
Also, dass irgendwo Margendruck passieren wird, ja, glaube ich schon. Ich glaube trotzdem, Deutschland hat noch ein paar andere Merkmale, die uns nicht in eine 1-zu-1-Situation wie England bringen werden. Einmal haben wir um einiges größeren demografischen Druck.
Mhm.
Den hat England nicht. England kann um einiges leichter Talente von anderen Ländern importieren, aufgrund allein der Sprachbarriere, die wir hier in Deutschland haben. Ich finde, der deutsche Kunde ist um einiges loyaler.
Mhm.
Wir sehen das sehr viel und ich nehme jetzt mal den IT-Recruitment-Markt. Ja, natürlich gibt es einige auch kleinere Firmen, die da wirklich tolle Arbeit machen und auch durchkommen. Aber oftmals sieht man einfach, wenn ein Unternehmen, ein Konzern gerne mit einem Personalberater arbeitet, dann geht er da auch nicht so schnell weg.
Mhm.
Und die sind auch bereit, trotzdem noch eine recht gute Marge dafür zu zahlen.
Mhm.
Heißt es, dass diese Marge immer so bleibt, wie sie jetzt ist? Nee, weil irgendwann wird immer einer kommen, der versuchen wird, irgendwie den Preis runterzubringen.
Gerade die internationalen Player.
Gerade international oder auch, ich glaube ja sowieso, dass eher die Konkurrenz auch durch Firmen kommen wird, die nicht typische Personalberater sind.
Ja,
ja,
also Software.
Software oder einfach, ja, Jobplattformen.
Ja.
Ja, alle, die eigentlich diese Datensätze haben, werden natürlich denken, okay, mit einem hohen Grad der Digitalisierung mit KI werde ich natürlich dort auch Geld machen können. Das heißt,
also das, was LinkedIn steif und fest behauptet, dass sie nie ein Personalvermittler werden, wären eigentlich der prädestinierteste Personalvermittler.
Ja, ich glaube auch nicht, dass LinkedIn das machen wird, weil das ist einfach Kleingeld für die.
Ja, genau.
LinkedIn und Microsoft hatten einen anderen Plan und ich glaube, die haben auch da einen wirklich guten Fokus gesetzt. Aber natürlich hätte LinkedIn damals gesagt, wir machen jetzt Recruitment, so wie es ja Zing mal kurz versucht hatte.
Oder Gulp am Ende des Tages.
Ja, der Gulp hat ja auch den Weg haben wir es noch ein bisschen länger her, aber bei Zing war es ja dann, wo wirklich ja auch die Branche ein bisschen hellhörig wurde, ja, und gesagt hat, hey, wir zahlen euch Geld und jetzt fangt ihr plötzlich an, selber Personalberatung zu machen, was ja auch nicht gut für sie gelaufen ist. Nein, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das war meiner Meinung nach ein wirklicher Fehler. Aber ja,
wir werden sehen. Warum sind sie gescheitert? Was denkst du?
Ich glaube einfach, Zing war von Anfang an angezählt, weil einfach immer schon klar war, dass sowas wie so ein Professional Network, Social Network, wie einfach weltweit ist. Talente sind heute mobil, keiner will sich in Dach oder Deutschland auf einer Plattform einloggen, ja, und dann außerhalb, ja, der Region in der anderen. Dafür ist, glaube ich, die Welt zu vernetzt. Und ich weiß nicht, ich will nicht über andere Unternehmen reden, aber auch da, glaube ich, wieder Fokus. Wer will man sein? Was ist die Vision für ein Unternehmen? Und wie will man sich wirklich differenziert aufstellen?
Welche Mittel nimmt man in der Hand, um das zu erreichen?
Das auch. Aber ich meine, die haben ja, glaube ich, jetzt so ihren Weg gefunden, aber ist natürlich ein relativ anderes Unternehmen, wie es noch vor 10 Jahren war.
Ob jetzt Xing schon den Weg gefunden hat, den sie gehen will, weiß ich nicht. Da stecke ich jetzt nicht drin. Ich habe letzte Zeit nicht mehr so viel über die gehört. Aber wir wünschen natürlich viel Erfolg auf ihrem Weg.
Absolut.
Jetzt habe ich, gucke ich gerade mal auf mein schlaues Setting. Ich habe dir ganz intelligente Fragen vergessen zu stellen, weil wir haben einfach so vor uns hingeredet, gell?
Ja, du hast aber noch die Frage über Thema Leadership, die wir eigentlich gar, ja, nicht beantwortet hatten.
Genau.
Also bei Leadership ist es für mich eigentlich, kommen eigentlich immer wieder 3 Punkte auf. Ja? Was ist eigentlich gutes Leadership? Einmal, Leader müssen inspirieren und Leader müssen eine klare Vision aufzeigen und diese immer und immer wieder kommunizieren, dass Leute sie wirklich verstehen. Ich glaube, das ist einfach ein unheimlich wichtiger Punkt.
Ja.
Und das Top-Management, Mittelmanagement, es ist völlig egal. Mitarbeiter wollen wissen, okay, wo geht die Reise hin? Was hat das Unternehmen vor? Und damit natürlich wollen sie auch Klarheit über ihre eigene Zukunft. Was bedeutet das für mich? Wird auf mich gezählt, ja oder nein? Und ich glaube, diese Klarheit Mitarbeitern zu geben, wo man eigentlich selber steht, finde ich, ist, was wir auch bei uns im Konzern teilweise immer noch nicht gut genug machen. Ja, und der dritte Punkt ist auch wirklich diesen Mut zu haben, vorne wegzugehen, den Mut zu haben, auch mal seinem Team zu vertrauen, den Mut zu haben, auch mal andere Wege einzuschlagen. Das ist für mich eigentlich gutes Leadership. Mhm. So würde ich es beschreiben.
Und der dritte Punkt?
Das war der dritte, sorry. Einmal Mitarbeiter Klarheit geben,
okay,
ganz klar Vision und inspirierend denen gegenüber auftreten und natürlich, wie gesagt, dieser Mut, auch vorne wegzugehen. Das sind für mich 3 entscheidende Punkte da drin.
Alles klar. Und wie führt man den New Generation?
Also ich höre immer wieder, dass Generation Z und Co. so anders sind. Und natürlich sind die anders. Ja, wir sind auch anders als unsere Eltern. Ja, und wir ticken auch alle komplett anders. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Und wenn ich wiederum meine Kinder angucke, die zwischen 5 und 11 Jahren momentan sind, dann ja, wird dort wiederum eine andere Gesellschaft reift heran, die haben andere Prioritäten. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und ich glaube einfach, das Leben verändert sich so schnell, wir müssen uns einfach mitverändern. Dass die heutige Generation Z vor allen Dingen emotional investiert sein will, das ist unbestreitbar. Sie wollen Beitrag leisten und ich glaube, das ist auch unser Job, das aufzuzeigen. Was ich aber nicht glaube, ist, dass die Generation Z damit zufriedengestellt wird, dass man sagt, hier hast du alle Flexibilität der Welt, lass uns die Welt zusammen retten, ja, alle reden immer über den Purpose. By the way, ich finde, der Unternehmenspurpose ist weniger wichtiger als der persönliche Purpose, was die einzelne Person eigentlich in ihrem Leben erreichen will und warum sie was macht.
Ja.
Ist viel, viel wichtiger. Und was natürlich auch oft der Fall ist, dass man einfach denkt, okay, jetzt bezahle ich einfach unheimlich viel Geld, damit ich die irgendwie zufriedenstelle. Das funktioniert für mich nicht so. Es geht für mich mehr darum, dass Leader, und das ist egal, welche Generation, ob Generation Z oder Y oder was auch immer, wie gesagt, so eine Vision aufzeigen, Klarheit geben, wo der Weg hingeht, woran man auch irgendwo ist. Und das glaube ich fest, auch irgendwie eine Struktur mitgibt. Das sehe ich vor allem, wir stellen ja doch auch recht viel jüngere Mitarbeiter ein. Meine Überzeugung ist, die wollen verstehen, was ist gut, was ist schlecht, wie kann man denen helfen, erfolgreich zu werden. Die wollen nicht micromanaged werden, absolut nicht. Aber sie einfach nur laufen zu lassen und Finger zu kreuzen und sagen, jetzt schauen wir mal, du willst ja independent unterwegs sein. Das ist meiner Meinung nach der völlig falsche Weg.
Nee, das funktioniert nicht. Hat sich eure Attrition Rate, eure Durchsatzrate von Mitarbeitern verändert in den letzten Jahren?
Du siehst im Endeffekt immer wieder ein bisschen auf und ab, kommt immer ein bisschen wieder auf Phasen an. Grundsätzlich, wenn ich es mir heute angucke, nein. Nee.
Okay.
Das ist nicht der Fall, ne? Ich glaube, vieles ist auch wenn oftmals hausgemacht, ne? Also wir können immer nur da sitzen und sagen, oh, Mitarbeiter sind heutzutage so anders. Nee, wie müssen wir sie anders führen? Und wie gesagt, ich glaube einfach nicht, und das geben wir auch intern mit, dieses einfach nur, was ja oft in den Zeitungen steht, dieses Wir wollen alle nur frei arbeiten. Es geht nur noch um den Purpose der Firma und dies und das. Das ist nicht meine persönliche Erfahrung, wenn ich ehrlich bin.
Aber da gibt es schon einige Staffing-Firmen, die das krass kolportieren, oder? Die dann sagen, hey, die sprechen natürlich keine Junioring an, das muss man immer dazu sagen.
Richtig.
Fair enough, ja, weil das ist ja ein altes Prinzip, hey, es ist free, die Leute ausbilden lassen und dann nach 2 Jahren hast du die Fertigbackmischung zum Erfolg und dann holst du die und dem brauchst du dann nicht mehr KPI-Vorgaben geben. Aber es gibt einige Staffing-Firmen in Deutschland, die das glaube ich, sich auf die Fahne geschrieben haben, S3-Leute, Hays-Leute nach 2, 3 Jahren an und sagen, hier, mach was du willst, Hauptsache du willst deine 400.000, der Rest ist mir egal.
Ja, das gibt's absolut und bei manchen funktioniert das auch. Es ist trotzdem kein Weg zum Scale, also zum wirklich Großwerden, weil du kriegst so unheimlich schwierig nur eine Firmenkultur auch hin. Mhm. Ja. Und egal wie, ob du groß oder klein bist, jede Firma hat eine Kultur, aber jede Firma braucht auch die richtige Kultur. Und ich sag's jetzt mal auch gar nicht mit einem weinenden Auge, auch so eine Phase natürlich, wie aktuell der Markt ist, bereinigt den Markt. Mhm. Und du siehst genau, dass viele genau diese Unternehmen in unheimliche Schieflage gerade geraten sind und teilweise auch aufgeben müssen. Und da will ich auch mal eine Lanze nochmal für uns, für Hays und sowas brechen. Wir haben es geschafft, über 40 Jahre durch verschiedene Zyklen immer wieder stark durchzukommen. Und es ist kein Hexenwerk im Jahr 2021 Recruitment zu betreiben und Mitarbeitern überproportional viel Geld und überproportional viel Flexibilität zu bieten. Aber die Frage kommt einfach, Butter bei den Fische, funktioniert das auch, wenn der Markt einfach nicht so gut funktioniert?
Ja, ich meine,
und deswegen, mir gefällt die aktuelle Marktlage ehrlich gesagt ganz gut, weil es einfach marktbereinigend ist. Ich glaube, die Branche hatte einfach war auch ein bisschen zu verwöhnt, ob das jetzt die Führungskräfte sind oder weil wir waren natürlich gewöhnt an gute Zahlen und immer mehr und immer höher und immer mehr Wachstum.
Ja.
Aber auch für Mitarbeiter, dass alle mal wieder verstehen, diese Branche ist eine harte Branche. Der Job ist ein harter Job.
Ist so.
Und ich glaube, wie gesagt, wir werden sehen, was in 1, 2 Jahren, wo wir stehen. Aber für uns als Unternehmen ist das eigentlich eine ganz gute Phase, weil damit wieder zeigt, wer eigentlich wie gut auch wirtschaftet, wer wirklich wie gut auch mittel- und langfristig eine Idee hat, so ein Unternehmen zum Erfolg zu führen und nicht einfach kurzfristig irgendwelche Shortcuts zu nehmen. Und
ich glaube, das Punkt Wirtschaften ist da das der wichtige Punkt in der wirtschaftlichen Gleichung eines Staffing-Unternehmens. Ja? Große Unternehmen wie S3, ihr müsst einfach einen bestimmten Profit generieren. Das erwarten einfach die Shareholder. Und diesen Profit, den ihr da generiert, der gibt euch natürlich Abendmöglichkeiten. Wenn ich jetzt so ein Lifestyle-Business bin, das lauter Leute ganz viel Geld einstellt und am Ende des Tages auch mit paar hunderttausend am Ende des Jahres Profit rausgeht, aber die paar hunderttausend Profit reichen dann einfach nicht in der schlechten Zeit zu überleben. Ja? Und das ist dann meistens das Problem von diesen Firmen, dass sie keinen Speck haben, um in schlechten Zeiten davon zu zehren. Und die treten dann aus dem Markt aus, sehen wir ja gerade am laufenden Band, leider.
Absolut. Ja, ich find's ehrlich gesagt gut.
Ja, nein. Das habe ich verstanden. Ich find's traurig, aber es ist natürlich ein Marktmechanismus, den ich total, also persönlich finde ich traurig, weil ich natürlich auch einige kenne, die betroffen sind, aber vom Marktmechanismus bin ich da komplett bei dir.
Ja, ich glaube, jeder Markt, jede Wirtschaft hat das.
Ja.
Immer wieder so eine leichte Selbstbereinigung. Und das muss man auch dazu sagen. Krisen sind ja schon historisch gesehen super wichtig für Volkswirtschaften,
ja,
weil sie treiben ja Innovation.
Genau.
Du wirst sehen, dass ich hoffe, Deutschland in den nächsten 4, 5 Jahren um einiges viel innovativer wird, als das die letzten 4, 5 Jahre waren, weil wir konnten uns alle zurücklehnen, es hat ja einfach funktioniert.
Genau.
Aber jetzt sehen wir, dass Deutschland in einzelnen Bereichen einfach wirklich hinten liegt und einfach leider nicht mit dem Markt mitgemarschiert ist.
Nee, wir haben Hausaufgaben nicht gemacht.
Genau.
Waren zu faul, haben uns auf billigen Energiepreisen, Exportwirtschaft, hat man 15 Jahre gesagt, Exportüberschuss, die anderen Länder haben uns das immer wieder gespiegelt und jetzt haben wir den Salat.
Und auch auf ein Konzept, was einfach lange Jahre funktioniert hat und die Welt verändert sich halt.
Ja.
Und das, was vor 15 Jahren funktioniert, heißt ja nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren noch funktioniert.
Genau. Dann habe ich meine wichtigen Fragen alle gestellt, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde für dich.
Schieß los.
Und zwar in der Schnellfragerunde gibt es keine langen Antworten, sondern nur Ja oder ja. Nein oder die vorgegebenen Antworten. Ich schieße los. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life-Integration.
Okay. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Just do it.
Ist der Nike-Slogan, oder?
Ja, do it, mach es. Wir müssen machen.
Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contracting, Perm, Temp?
Ja, Contract bin ursprünglich immer schon Contract-Kind gewesen.
Geld, das bleibt, das haftet.
Ja, aber fairerweise ist es mir eigentlich auch egal, aber ich kenne natürlich Contract besser.
Ja.
Also, ich glaube, Temp ist auch sehr interessant. Aber bin ich halt nicht mit groß geworden.
Von Marge oder vom Vertriebsprozess?
Ich glaube, von allem. Ich liebe ja Komplexitäten.
Ja.
Das ist ein schönes, komplexes Businessmodell.
auf jeden Fall hohe Einstiegsbarrieren für irgendwelche internationalen Firmen in Deutschland.
Genau.
Warst du jemals Topbilder in deiner Karriere? Und wenn ja, wie oft?
Nee, Topbilder ehrlich gesagt nicht. War immer einer der guten Bilder, aber nie Topbilder, nein.
Wirklich nicht?
Nee.
Krass. Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Früher Hunter, mittlerweile Farmer. Wir wurden früher als Hunter ausgebildet, deswegen. Ja. Also da haben wir Gott sei Dank auch ein bisschen gelernt.
Verstehe ich. Darf sich der Zuhörer, der geneigte Zuhörer, Zuhörerinnen und das Stichwort Podcast mit dir vernetzen auf LinkedIn?
Ja, klar, sehr gerne.
Bedienst du noch dein eigenes Profil oder hast du es schon abgegeben an
Es gibt gewisse Themen, die, also AG, also PSC-related sind, die werden abgegeben. Okay. Aber es gibt auch einiges, wenn ich zum Beispiel eine Reise mache oder sowas und mal poste, das mache ich selber.
Also du guckst auch noch, welche Nachrichten da kommen?
Ja, aber fairerweise, ich kriege einfach wirklich so viele Nachrichten, dass ich das alles ausgestellt habe. Wenn jemand wirklich was will, dann findet er seinen Weg, sind ja alles
Vertriebler. Schreibt mir eine Nachricht, ich verrate sind euch die Handynummer auf dem Thema, oder könnt ihr eine WhatsApp schicken.
Sind ja alles Vertriebler, die werden ja wohl schaffen, meine Nummer oder meine E-Mail rauszufinden.
Ich denke auch. Remote oder im Office?
Immer Office, immer, immer. Auch during Covid, immer.
Jetzt verraten wir bei Progressive S3, was steht an erster Stelle? Zeit, Kosten oder Qualität?
Du meinst bei S3 insgesamt?
Ja.
Du, es ist eine Mischung, weil du einfach natürlich auf die Kosten gucken musst, weil du einfach ein profitables Geschäft führen musst, wo einfach auch der Investor Return da ist.
Ja.
Ich glaube, auf der Qualitätsseite kochen wir alle nur mit heißem Wasser hier in der ganzen Branche. Ich glaube, es gibt keinen großen Unterschied. Ich glaube, es ist sehr personenabhängig.
Mhm.
Ich glaube, das ist auch noch einer der Punkte, wo es wirklich noch die Chance gibt, wirklich Veränderungen reinzubringen.
Ja.
Und von der Zeit her, du, ich bin total zeitgetrieben, ich bin einfach schnell, wir müssen schnell sein. Ich meine,
das habe ich gemerkt, ich bin schon hinter dir hergerannt auf dem Weg zum Essen hier, du bist ja total speditiv unterwegs.
Ja, nicht das, sondern einfach, wir machen zum Beispiel allein das, was wir bei S3 machen würden, manche in 5, 6, 7, 8 Jahren machen. Das machen wir in 2, 3 Jahren.
Ja.
Ich glaube einfach, dass Speed unheimlich wichtig im Leben ist.
Ja. Seid ihr von der Kultur modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Ach du, ich glaube Mitte, altmodisch auf gar keinen Fall. Sind wir hochmodern? Definitiv auch nicht. Aber ich glaube auch, die Mitte ist recht ordentlich, ist recht wichtig. Siehe zum Beispiel Office-Kultur. Ja. Wenn man jetzt definieren würde, lasst jeden arbeiten von wo er will, ist das hochmodern? Vielleicht, ist es richtig? Glaube ich nicht.
Heute ist es hochmodern, morgen vielleicht nicht mehr.
Ja, aber ich glaube, es ist einfach falsch, weil du kannst keine Firmenkultur bauen, wenn du nicht Leute regelmäßig zusammenbringst. Das ist einfach ein Fakt.
Ja.
Und das sieht man ja einfach nicht nur in unserer Industrie, in allen Industrien, dass das einfach ein,
geht wieder zurück,
ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja. Und seid ihr eher zurückhaltend oder progressiv? Das frage ich jetzt jemand, der bei Progressive gearbeitet hat.
Also ich glaube, dass wir, was heißt progressiv? Ich glaube schon, dass wir versuchen, uns gerade neu zu erfinden und ich glaube auch damit am Markt ein bisschen Veränderungen reinbringen wollen. Deswegen würde ich sagen eher progressiv.
Progressiv würde ich auch das sagen. Und Wachstum, Buy oder Build?
Historisch immer Bild, wir haben es dem Markt mitgegeben. Also
organisch.
Ja, organisch. Wir haben es dem Markt mitgegeben, ist kein Geheimnis, dass wir uns darauf vorbereiten, auch Akquisitionen zu betreiben und mal sehen, wie und wann wir das machen werden.
Spannend. Das größte Missverständnis über unsere Branche?
Dass das ein Job ist, in dem man schnell irgendwie Geld verdienen kann.
Was? Jetzt bin ich aber surprised, ist es nicht so.
Nee. Ich glaube einfach, ich sage das früher schon zu meinen Rookies, 3 Jahre des Lebens braucht man, um einfach diesen Job mal grundsätzlich zu erlernen. Du siehst, wenn du den 6, 7, 8 Jahre machst, wirst du langsam richtig gut. Deswegen, wenn egal wo man anfängt, ob bei S3, bei den Konkurrenten oder sowas, man muss sich einfach selber Zeit nehmen. Und ich sag mal, dieses nach 1,5, 2 Jahren irgendwie einen Arbeitgeber wechseln, meiner Meinung nach ist völlig verschwendete Zeit für beide Seiten. Und das andere große Missverständnis ist, dass oft bei unseren Kunden, die Kunden denken, dass dieser Job viel leichter ist.
Das stimmt.
Die Kunden denken, wir suchen mal kurz ein bisschen in der
Datenbank. Kann man selbst machen.
Ich frage jeden meiner Kunden immer wieder, auch teilweise Investoren, wie viel Platzierungen im Durchschnitt die glauben, ein normaler Personalberater macht. Die Zahl variiert zwischen 25 im Monat. Das ist das, was die glauben.
Ja, ja, spannend. Spannender Punkt.
Deswegen glauben die auch manchmal und wundern sich, warum sind eigentlich die Durchschnittsmargen so hoch?
Ja.
Und wir schwimmen ja hier alle im Geld, was natürlich nicht der Fall ist.
Leider nein.
Das ist ein sehr kostenintensives Businessmodell. Ne?
Ja. Und sind wir in unserer Branche Baby, Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener oder schon Rentner in Deutschland?
Ja, ich würde sagen, so Teenager, Jugendlicher, also hier in Deutschland vor allen Dingen.
In England?
In England sind wir Rentner auf jeden Fall, ja. Also der englische Markt ist wirklich gravierend anders.
Ist tough.
Also ich würde sagen, 90% der Kollegen hier in Deutschland würden nicht im englischen Markt arbeiten wollen.
Ja.
Weil es einfach
und können.
können auch, und das ist ja das, wo auch Malmach, wie du es gesagt hast, in Teilen ja auch der Markt hingehen wird. Ich glaube, in einer anderen Variante, aber ja.
Sehr gut. Dann habe ich meine Schnellfragerunde allen gestellt. Jetzt möchte ich dir die Chance geben, Timo, noch einen letzten Punkt unserer Zuhörerschaft mit auf den Weg zu geben, der wichtig ist.
Ich glaube einfach, das sage ich auch immer wieder meinen Leuten, love what you do. Ja? Also wenn du nicht diesen Job liebst, ja, und auch diese Branche irgendwo liebst, so, wie willst du jemals erfolgreich werden?
Ja.
Diese Passion dafür zu haben. Und was ich mich immer wieder wundere, und wenn ich im Büro stehe, dann frage ich das auch teilweise, wie viel so der Mitarbeiter sich auch neben dem Job mit dieser Branche oder mit der Spezialisierung, in der sie unterwegs sind, ja, auch beschäftigen. Und ich finde, die Antwort immer ist wieder erschreckend niedrig, dass das Leute machen. Und da muss man sich nicht wundern, dass manche Personalberater sehr, sehr erfolgreich sind und entsprechend auch sehr viel Geld verdienen und viele andere, manche halt nicht. Und ich glaube, wie ich schon vorher sagte, es ist ein harter Job, der auch viel harte Arbeit braucht, vor allen Dingen in den Anfangsjahren. Und wenn du einmal dein Netzwerk aufgebaut hast, ist der Job traumhaft.
Ja.
Wunderschön.
Ja.
Aber du musst durch diesen Punkt durchkommen und der dauert in meiner Erfahrung 2, 3, 4 Jahre.
Okay, also spezialisiert euch, bildet euch weiter, arbeitet nicht nach den Telefonskripten, die euch in der Ausbildung so einfach auf den Tisch gelegt werden, sondern versucht euren Skill zu verstehen, versucht den Markt, versucht die Branche zu verstehen, versucht den Kunden zu verstehen, den Kandidaten zu verstehen und dann fängt der Erfolg auch an.
Ja, im Endeffekt machen wir einen Netzwerkjob, ne? Ja. Bauen Netzwerk auf, bauen Relationships auf.
Ja.
Das ist das A und O.
Und das macht man mit guten Gesprächen.
Ja, und auch mit Vertrauen aufbauen,
genau,
und auch wirklich auch hartnäckig irgendwo dranbleiben. Und man ruft ja keinen an, der sich sofort freut, dass der Helene gerade anruft und ihm im Personalbereich weiterhelfen will. Das ist halt nicht so.
Ja, ist definitiv so. Ja. Sehr gut, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank, Timo, dass du zu Gast bei Recruitment on the Road warst. Und ich danke auch dir, lieben Zuhörer, lieben Zuhörerinnen, dass du heute dabei warst. Kein Problem, wenn du was verpasst hast. Alle Informationen zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Wenn es dir Spaß gemacht hat, hinterlass uns gern ein Sternchen oder ein Like oder ein Kommentar. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Job, wie das Timo gesagt hat. Das ist wichtig. Und gute Abschlüsse und bleib gesund. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann.
Danke. Danke, André.
Schön, dass du da warst.
Danke.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.